Creative Mind, der Podcast. Jetzt mit Benjamin Döring.
Heute bei Creative Mind, Gregor Schwung, Host bei dem Podcast Politik mit Schwung und Nordamerika-Experte.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei dem Creative Mind Podcast, heute mit Gregor Schwung. Gregor, stell dich doch mal vor, bitte.
Hallo. Danke für die Einladung. Ich bin Podcast-Host und mache den Politik-Podcast Politik mit Schwung. Das ist untrennbar mit meinem Namen verbunden und ist sozusagen auch das Konzept, denn es geht darum, in einer möglichst kurzen Zeit mit Schwung ein Thema möglichst verständlich rüberzubringen für all jene, die sich nicht regelmäßig mit Politik beschäftigen, aber trotzdem wissen wollen, was wichtig war in der Woche. Denn ich nehme immer ein wichtiges Thema, ein Top-Thema der Woche und versuche das in 10 bis 15 Minuten runterzubrechen und die Hintergründe zu erläutern.
Sehr spannend. Dann kommen wir doch einmal direkt mit Schwung in unser Thema. Und zwar, du studierst ja North American Studies und fokussierst dich aktuell auf die USA sozusagen. Und da wollte ich einfach mal konkret fragen, bist du für oder gegen Trump?
Du, ich bin weder noch. Als Journalist muss man neutral sein und beide Seiten unvoreingenommen beobachten und analysieren. Und meine persönliche Meinung hat da nichts zu suchen. Die habe ich natürlich, aber die sollte das nicht beeinflussen, was ich in meinem Podcast erzähle oder sonst auch berichte.
Mhm. Was hat denn Trump bewirkt auf die US-Außenpolitik? Wo sieht man aktuell speziell Auswirkungen von Trumps Meinungen auch auf die US-Außenpolitik? Und wie hat sich da auch das Verhältnis zwischen Europa und USA verändert?
Man sieht das überall. Also Donald Trump hat die US-Außenpolitik, sagen wir mal so, in ihren Grundfesten verändert und den Kurs, den die USA seit Ende des Zweiten Weltkriegs gefahren haben, versucht komplett zu beeinflussen und quasi um 180 Grad zu drehen. Das ist ihm nicht überall gelungen, aber er hat es überall versucht. Im Verhältnis zu Europa ist ihm das ein gutes Stück weit gelungen. Vielleicht nicht so ganz, wie er sich's vorgenommen hat oder wie er sich's manchmal erträumt. Die USA sind immer noch in der NATO. Auf den ersten Blick, quasi auf dem Papier, hat sich nicht viel geändert, aber die Stimmung hat sich geändert. Und das ist das Entscheidende. Das transatlantische Bündnis war immer ein Bündnis des Vertrauens. Man hat sich gegenseitig vertraut. Das war immer eine Art Wertegemeinschaft. Die ganze NATO ist eine Wertegemeinschaft. Und das war immer eine Gemeinschaft an demokratischen Staaten. Wir können über die Türkei diskutieren, aber als das angefangen hat, war das so. Und man hat sich immer gemeinsamen Werten verpflichtet gefühlt und wollte die verteidigen. Deswegen auch ein Verteidigungsbündnis. Das Ganze stand dem Warschauer Pakt gegenüber, wo das Ganze nicht galt. Da galt ein ganz anderes System, der Kommunismus, ganz andere Werte wurden da verfolgt. Und nach Ende des Kalten Krieges gab es viele Diskussionen, ob die NATO überflüssig ist, weil sich der Feind ja erledigt hat. Es gab nicht mehr den gemeinsamen Feind des Kommunismus und des Sozialismus, gegen den man sich jetzt verteidigen muss. Trotzdem hat es die NATO weiterhin gegeben. Man hat die fortgeführt, weil man eben gesagt hat, wir sind weiterhin eine Wertegemeinschaft. Und jetzt mit Donald Trump müssen viele sich fragen, vor allem die Europäer, sind die Amerikaner noch die Partner, mit denen wir dieselben Werte haben? Und natürlich ist das so, aber Donald Trump, der ja das Land derzeit führt, sagt Sätze, die einen daran zweifeln lassen. Jetzt ist der Präsident nicht die USA, aber er ist trotzdem der Oberbefehlshaber und man muss das ernst nehmen.
Aber dennoch, du hast ja auch schon gesagt, die USA haben dennoch Tendenzen, aus der NATO rauszugehen. Und ist denn jetzt auch allgemein mal eine Zeit gekommen, wo die USA es leid sind, die Weltpolizei zu spielen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss da unterscheiden, was innerhalb der USA los ist. Die USA werden nicht aus der NATO austreten. Das wird nicht funktionieren. Donald Trump hat das mal gesagt und dann hat er wieder gesagt, er ist der größte Fan der NATO. Mit seinen Prinzipien ist das so eine Sache. Ja? Man mag glauben, er weiß selbst nicht so genau, was er da will, aber innenpolitisch, auch in der Republikanischen Partei, ist die NATO immer noch das, was wozu die Amerikaner stehen. Darauf können wir durchaus vertrauen, aber wir müssen als Europäer uns fragen, wie weit die Amerikaner sich noch reinhängen. Und das mit der Weltpolizei ist eine vollkommen legitime Frage. Donald Trump zieht die Amerikaner aus Weltgebieten ab und wir Europäer sind schockiert, wenn es zum Beispiel um Syrien geht oder der Pakt mit den Kurden in Syrien. Da waren wir in Europa geschockt plötzlich, weil die USA gesagt haben, wir lassen die Kurden da alleine. Und innerhalb der USA hat dieser Schritt große Kritik ausgelöst. Und das ist so ein bisschen so ein Zeichen, dass die USA noch nicht wirklich bereit sind, diese Funktion als Weltpolizei wirklich aufzugeben, weil sie dadurch auch noch Vorteile ziehen. Und es wird weniger und das zeigt Europa, dass Europa in Weltgebieten, wo wir Interesse haben, selber Verantwortung übernehmen müssten. Aber die USA werden weiterhin da sein.
Da bleibt ja, wenn jetzt die USA sich zurückzieht, auf jeden Fall ein Leerraum. Ja? Erstens, ist denn die EU überhaupt oder Europa, einzelne europäische Länder einzeln, sind die denn imstande, diesen Machtraum zu füllen oder wird da jetzt China kommen?
Nee, China wird da nicht kommen, weil das für China zu teuer ist. China hält sich deswegen aus vielen Gebieten der Welt zurück, weil sie sehen, dass die USA das für sie tun. Und dass sie, also China müsste all die Kosten tragen. Sie sehen ja, was das für die USA im Mittleren Osten gekostet hat. Natürlich profitiert China von Stabilität überall auf der Welt. Aber wenn China das alles selber machen müsste, wäre das eine ganz andere Größenordnung. Und auch Europa profitiert. Und natürlich müsste Europa da mehr tun. Das Problem ist nur, wie du schon angedeutet hast in deiner Frage, es ist nicht in der Lage dazu. Europa ist kein Verteidigungsbündnis. Es ist ein politisches Bündnis. Und die gemeinsame Verteidigungsunion, die ist quasi nicht existent. Es gibt Kooperationen hier und da. Die Deutschen die Franzosen kooperieren mit den Deutschen in Mali. Das ist sehr erfolgreich. Und das ist vielleicht ein Schritt, was man irgendwann ausbauen kann und muss. Aber ich sehe das noch nicht, dass dazu wirklich der politische Wille vorhanden ist, die europäische Verteidigung zusammenzulegen. Mit was sollen wir uns überhaupt verteidigen als Europa? Eine gemeinsame europäische Armee, man mag das sich mal hier in Deutschland vorstellen, dass ein europäisches Parlament quasi über den Einsatz von Bundeswehrsoldaten entscheidet. Ich meine, ich sehe es politisch einfach nicht. Genauso mit europäischen Waffensystemen. Ich meine, man müsste dann mal, ohne die Briten sind die Franzosen die einzigen in Europa, die Atomwaffen haben, Atomwaffen, ob man das jetzt mag oder nicht. Ja, es gibt viele Leute, die dann sagen, oh nee, wir wollen das gar nicht. Aber jetzt mal die Fakten betrachtet, das ist immer noch ein wichtiges Abschreckungsmittel. Und die Franzosen sind die einzigen in Europa, die dieses Mittel besitzen. Das heißt, die müssten das vergemeinschaften. Und der französische Präsident ist nicht mehr lange französischer Präsident, wenn er seinen Landsleuten vorschlägt, dass er die Force de Frappe auf die europäische Ebene verlagern wird. Das wird so nicht laufen.
Okay. Nochmal zurück zu Amerika. Und zwar jetzt in die Zukunft blickend, das ist wahrscheinlich alles ein bisschen Hellseherei, aber es sieht jetzt so aus, als wäre Joe Biden der Konkurrent von Donald Trump, richtig?
Das sieht so aus, ja, ist noch nicht offiziell, aber ist der voraussichtliche Kandidat der Demokraten.
Okay. Das ist natürlich, wie gesagt, Hellseherei, aber was ist deine Prognose? Wie realistisch ist es, dass Trump oder Joe Biden Präsident wird?
Also ich mache keine Prognosen seit 2016 mehr, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Aber ich kann mal sagen, wie die Chancen gerade stehen. Ja, das kann sich morgen ändern, aber gerade ist es so, dass der einzige Wahlkampfschlager von Donald Trump, beziehungsweise sein einziger Selling Point, mit dem er die Amerikaner überzeugen wollte, weg ist. Und das ist die gute wirtschaftliche Lage. Sein Argument war immer, I built the greatest economy und die ist nicht mehr da. Und das ist ein Problem für ihn, weil er ja viele Dinge getan hat, die die Amerikaner nicht so gut fanden. Da ging es um subtile Dinge. Er hat Dinge gesagt, wo die Amerikaner vielleicht sagen, das finde ich jetzt nicht so gut, dass ein Präsident sowas sagt. Aber die Ausrede war immer, aber die Wirtschaft steht gut, meinem Aktiendepot geht es gut, mir geht es gut. Das ist die Hauptsache. Das kann man jetzt verwerflich finden oder nicht, aber so war die Realität. Und jetzt ist es eben so, dass dieses Aber, mit dem man all seine Verfehlungen, mit dem manche Wähler all seine Verfehlungen entschuldigt haben, weg ist. Das heißt, es wird für ihn schwieriger. Niemand sagt, dass es unmöglich ist. Das Wahlsystem in den USA gibt dem Amtsinhaber immer einen Vorteil und seit ein paar Jahren auch den Republikanern einen leichten Vorteil. Aber nichts ist unmöglich. Wenn ich das jetzt so in Chancen ausdrücken würde ich sagen, es steht im Moment bei einer 45-55 Chance, dass Joe Biden die Wahl für sich entscheidet.
Was wird denn passieren? Was wird sich denn verändern in der Außenpolitik der Vereinigten Staaten, wenn Joe Biden gewinnt?
Es wird ein Zurück zu den Obama-Jahren geben. Mhm. Joe Biden wird, ich schätze mal, er wird eine Art Entschuldigungstour machen. Das hat er auch schon gesagt, sein oberstes Ziel in der Außenpolitik wird sein, das Verhältnis zu Amerikas Partnern wiederherzustellen und Vertrauen wiederherzustellen. Und das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, weil Donald Trump die Beziehung zu, ich glaube, jeglichen Partnern der USA in den Boden gefahren hat. Das wird schwierig für Joe Biden, denn er wird nicht einfach nach Europa fliegen können und sagen können, ich bin wieder zurück, alles wird gut. Denn die Europäer und andere Länder werden sich hoffentlich und müssen sich fragen, ja, ist ja schön, jetzt bist du 4 Jahre an der Macht, aber was ist eigentlich danach? Was ist, wenn dann der zweite Trump kommt? Und das ist der Grund, warum das, was Donald Trump getan hat, also all die Beziehungen von den amerikanischen Partnern belastet hat, dass das so nachhaltig ist. Weil dieses Vertrauen ist verspielt und Vertrauen verspielt sich schneller, als dass es sich wiederherstellen lässt. Das heißt, Joe Biden wird zurückgehen müssen zu den Zeiten vor Donald Trump. Und es wird lange dauern, bis dieses Vertrauen wiederhergestellt ist.
Alles klar. Dann vielen Dank. Erstmal zum Politischen. Dann würde ich noch eine Frage stellen, und zwar: Hast du eine Buchempfehlung? Wir fragen immer unsere Gäste nach Buchempfehlungen.
Ja, hast du mir, ich habe mich auch vorbereitet.
Genau, habe ich sicher.
Ich kann dieses Buch hier empfehlen. Kann man das? Ah, das ist hier, kann man das lesen oder ist das spiegelverkehrt? How Democracies Die. Ja, How Democracies Die von Stephen Levitsky und Daniel Ziblatt. Das sind zwei Harvard-Professoren und die haben eine, wie sie selber sagen, eine politische Warnung geschrieben. Denn es gibt so ein paar Muster, wie Demokratien in der Geschichte untergegangen sind. Die fangen an mit, ich glaube, der Weimarer Republik und machen dann einen Ritt durch all die Länder, in denen in der letzten Zeit die Demokratie in den Bach runtergegangen sind und Länder sich von einer Demokratie in eine Diktatur verwandelt haben. Und ich kann mal so viel spoilern, es handelt sich nie um einen Coup. Es geht nie um einen Staatsstreich, sondern es ist immer sehr, sehr langsam passiert und immer auf dieselbe Weise. Und es ist ein sehr interessantes Buch und gibt einem einiges zu denken und sollte eigentlich jeder lesen, der sich dafür interessiert. Denn man beobachtet die politische Lage im eigenen Land und manche politische Akteure dann mit anderen Augen.
Dann sag doch mal kurz, wie sterben denn Demokratien? Kurz zum Einblick.
Wie soll ich das jetzt spoilern?
Ja, ich.
Also es gibt so ein paar Schritte, die passieren müssen. Zum Beispiel, dass die Menschen, also es geht immer so, dass jemand demokratisch an die Macht gewählt wird, der dann in seinem Amt das System von innen aushöhlt, indem Dinge passieren, wie Institutionen abgebaut werden, Gerichte ausgehöhlt werden. Und wenn dann das Gericht einmal quasi entmachtet ist, sprich mit den eigenen Leuten besetzt ist, dann kann es ja die Kontrollfunktion nicht mehr ausüben. Dann geht es an eine andere Instanz, die geschwächt wird und ausgehöhlt wird. Und irgendwann steht der Herrscher quasi nur noch alleine da und kann machen, was er will.
Haben wir da in Deutschland noch eine Gefahr?
In Deutschland sehe ich das im Moment nicht, weil das deutsche System sehr stabil ist. Also Ich sag mal so, das Grundgesetz ist ziemlich genial, ja, wenn man sich's mal genauer anschaut. Die Mechanismen sind wirklich, also da haben sich die Leute, die das geschrieben haben, wirklich Gedanken gemacht. Und da sollten wir sehr froh sein, weil andere Länder haben das nicht.
Alles klar, dann vielen Dank, dass du hier warst, Gregor.
Gerne.
Und schaut auch mal rein beim Gregor im Podcast Politik mit Schwung.
Genau.
Alles klar, dann schönen Tag noch. Ciao.
Ja, auch Dankeschön.